Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ja, wir machen geilen Scheiß. Wir wollen Kinder für Zukunftsberufe begeistern, überhaupt für Zukunft. Und das machen wir durch coole ITlerinnen und ITler, mit denen sie unterschiedliche Sachen zusammen ausprobieren können und von denen sie einfach lernen, wie cool Lernen ist.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das Ganze seit 2018. Ich lade mir hier wahnsinnig interessante Menschen ein und stelle denen gute Fragen. Ich möchte wissen, wie sie arbeiten, wie sie ihre Leidenschaft damit reingeben, wie sie aber auch das Ganze gefunden haben und was wir von ihnen lernen können. Heute geht es um das ganze Thema Bildung, Digitalisierung und am Ende auch Begeisterung für eine Arbeit. Bei mir ist Dr. Julia Freudenberg. Sie ist CEO von der Hacker School. Und die Hackerschool macht was ganz Tolles. Ich bin ja als Vater viel an der Schule, bringe da unsere zwei ältesten Töchter oft hin oder hol die ab und frage mich natürlich, wie finden die überhaupt auch schon eine Idee von der Arbeitswelt, so wie sie heute aussieht oder wie sie auch morgen und übermorgen sein wird. Es passiert ja sehr viel. Und hier kommt die Hackerschool ins Spiel, denn sie verbindet Unternehmen und auch das Skillset und das Know-how, was in Unternehmen ist, mit Schulen. Und es geht also darum, diese Verbindung, diese Brücke zu schlagen. Und das macht die Hackerschool schon seit einer ganzen Weile. Sie feiern jetzt auch Geburtstag und wurden mehrfach dafür ausgezeichnet, dass sie einfach viele, viele Unternehmen hier verbinden mit den Schulen und viele Kinder schon fürs Programmieren begeistert haben. Das Ganze erklärt uns die Julia jetzt auch selbst, wie es funktioniert, welche Herausforderungen es natürlich auch dabei gibt, wie sie zusammenarbeiten in der Hackerschool und wie sie das auch alles schafft, als Mutter dann auch noch von zwei Kindern. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ich hatte sie auf jeden Fall beim Aufnehmen und wir hören uns dann später nochmal wieder. Und ich darf euch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen, Adobe mit dem Programm Adobe Acrobat. Macht euch das Arbeitsleben einfacher, denn ihr habt alle Dokumente mit Adobe Acrobat digital an einem Ort und spart euch endlich den lästigen Papierkram. Das Schöne ist, ihr habt die Möglichkeit, Dokumente auch zu erstellen und zu bearbeiten, wo auch immer ihr gerade seid. Das Ganze natürlich am Smartphone, am Tablet oder auch am Desktop möglich. Ihr könnt sehr einfach und intuitiv Text und Bilder in PDF-Dokumenten bearbeiten, Bilder spiegeln, zuschneiden, skalieren, ersetzen, Text hinzufügen oder Tippfehler korrigieren. All das sehr, sehr einfach mit Adobe Acrobat jetzt möglich. Probiert es gern mal aus, natürlich kostenlos möglich. Ich packe euch das Ganze als Link in die Shownotes. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Julia da ist. Schöne Grüße aus Berlin heute.
Zurück aus Hamburg.
Wie ist das Wetter bei euch, Julia? Regnet's?
Nee, das ist total faszinierend. Es regnet aktuell nicht, wobei als Hamburger weiß man ja, das Wetter ist gut, wenn der Regen warm ist. Also ich bin da tiefenentspannt.
Sehr schön. Freut mich sehr, dass wir heute sprechen können. Uns verbinden auch so ein paar Themen. Die Kinder, das Thema Innovation, Digitalisierung und wahrscheinlich noch viele weitere. Und vielleicht weißt du ja, dass ich meine Kids auch versuche, hier so ein bisschen einzubinden in diesen Podcast. Die mittlere darf ja das Intro einsprechen und du darfst ihr mal erklären, was du so tust. Die Mathilda, die ist 10 Jahre alt. Was würdest du ihr sagen?
Darf ich sagen, dass wir geilen Scheiß machen oder ist das was, wo das Vaterherz sich zusammenzieht?
Nö, so reden sie ja auch.
Ja, ich habe mich auch entschieden, ich werde nicht erwachsen. Was machen wir? Wir machen geilen Scheiß. Wir wollen Kinder für Zukunftsberufe begeistern, überhaupt für Zukunft. Und das machen wir durch coole ITlerinnen und ITler, mit denen sie unterschiedliche Sachen zusammen ausprobieren können und von denen sie einfach lernen, wie cool Lernen ist.
Hast du schon mal einen Lehrer oder eine Lehrerin hören sagen, wir machen geilen Scheiß?
Ja, tatsächlich, nachdem ich das da präsentiert hatte und die gemerkt haben, dass das gut angekommen ist, sogar ein Schulleiter, das darf ich gar nicht sagen. Ach, ich weiß nicht. Wir sind in Deutschland ja so ein bisschen, glaube ich, auf dem Trip, dass Lernen und Spaß machen wird ja, wenn es gut kommt, überhaupt nur in zwei Sätzen genannt, nie in dem gleichen. Und wenn ich einfach sehe, wie sich auch so mein Leben auch durch die Hackerschool mit verändert hat und auch dadurch, dass ich seit über 20 Jahren mit dem coolsten ITler der Welt liiert, verheiratet, Eltern und so weiter bin, Lernen ist halt einfach mega, mega schön. Es macht richtig viel Spaß und es gibt so viele Möglichkeiten. Wäre schon cool, wenn wir das auch wirklich auch im Schulkontext noch einen Hauch mehr rübergebracht kriegen würden.
Naja, wir haben ja, wie gesagt, drei Mädels und die älteste ist 14, 8. Klasse. Und boah, da ist das mit dem Lernen immer so eine Sache. Also sie lernt schon gerne die Themen, die sie interessiert natürlich. Die finden aber leider nicht immer in der Schule statt.
Ja, also mein Großer ist 13, wird im April 14, ist auch 8. Klasse. Und was wir bei dem aus irgendwelchen mystischen Gründen oder auch über coole Freunde geschafft haben, ist, dass der hat so seine eigenen Lernhacks im wahrsten Sinne des Wortes, wo er sagt, ganz ehrlich, Schulbücher, oh Gott, kein Schulverlags-Dissing, aber du weißt, was ich meine. Also so jetzt wirklich, das ist ja, man kann interaktiv so viel machen. Und dann checkt er auf YouTube, wo gibt's Videos und alles weitere. Und auch da einfach Sachen zu verbinden, das ist schon cool. Und wir arbeiten jetzt noch dran, dass man auch das Interesse an den Themen weckt oder einen Weg findet, sich für Sachen zu interessieren, die halt nun mal vielleicht einfach nicht so generisch richtig geil sind, sondern aber die trotzdem ja irgendwie gelernt werden müssen. Und man findet ja doch bei den meisten Sachen zumindest so einen Haken, wo du sagst, dann ein bisschen was davon kannst du verwenden.
Es ist oft mehr das Wie als nur das Was, oder?
Ja, klar.
Also ich erinnere mich, es ist ja in der Arbeitswelt, finde ich, genauso. Ich hatte Stationen da auch so im Projektmanagement, also Sachen, die ich nicht geliebt habe, sehr organisatorische Geschichten, die ich aber gerne gemacht habe, wenn ich in einem coolen Team war. Und umgekehrt hatte ich schon manchmal so Jobs, wo ich sagen würde, das ist genau das. Aber wenn das drumherum, wenn das Miteinander nicht gut ist, dann kommst du nicht weiter. Dann bist du auch nicht offen, oder?
Ja. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, den Vorteil, den wir jetzt halt in der Erwachsenenwelt haben, ist, man kann sich ja auch Sachen nach Leidenschaft hin und her werfen. Und ja, ich kann eine Mehrjahresplanung bis 2030 machen. Und ja, ich kann das Gelumpe auch, ich kann auch mit Excel Spaß haben. Aber meine Begeisterung, wenn ich auf Bühnen stehe und sehe, dass ich Menschenaugen zum Leuchten bringe, die ist einfach nur mal ungleich viel größer. Und wenn man das schafft, sich Teams so zu bauen, dass man erstens nur Leute einstellt, die sowieso besser sind als man selbst, also in unterschiedlichen Bereichen, und die richtig Bock an Sachen haben, wo man selber denkt, so, ja, ich könnte es machen, aber dann ist perfekt. Ich habe einen so tollen Kollegen, der liebt es, die Zahlen, die Prozesse zu analysieren, und wo ich immer denke, ist es so schön, dich zu haben. Und zusammen sind wir halt einfach echt mal viel besser.
Ja. Das merkt man auch, ehrlich gesagt, von außen, wenn man so sieht, was ihr tut und was du tust, diese Begeisterung. Das ist ja, glaube ich, auch so euer Mission Statement, oder? Wir wollen begeistern, wir wollen auch anstecken. Mich interessiert natürlich als erstes, wo kommt das eigentlich her? Hattest du das schon in deiner Kindheit, dieses Glühen und Brennen in den Augen, dieses Flashen auf so gewisse Dinge, wie man früher gesagt hat?
Ja, das früher so gesagt. Also wahrscheinlich ist ein Teil, ja. Und ein Teil ist halt auch einfach ein bisschen gesunder Menschenverstand. Also ja, meine Mutter sagte, ich hatte schon immer ein Faible für einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Also im Sinne von, wenn ich irgendwo helfen konnte, habe ich das immer gerne gemacht. Und ich hatte auch immer schon eine große Leidenschaft für generationsübergreifenden Austausch. Also ich habe meine Großmutter väterlicherseits, also ich habe sie auch mit bis in den Tod pflegen dürfen letztendlich, aber ich habe sie geliebt und sie hat so viel auch spannende Sachen erzählt. Und das ist ja, meine Großmutter war die Generation, die zwei Weltkriege überlebt hat. Und die beim zweiten sagte, das kann nicht sein, dass das nochmal kommt. Wir haben das einmal durch, das schafft kein Mensch zweimal. Und sie hat sich trotzdem diese Lebensfreude erhalten. Und ich habe von ihr Dankbarkeit gelernt. Und wirklich einfach zu sehen, was für ein unglaublich großartiges Setting ich habe. Ich habe einen wunderbaren Partner. Ich habe zwei natürlich sehr anstrengende und sehr hochenergetische Kinder. Aber großartig. Hätte ich mir nicht besser bestellen können. Ich habe das Glück, dass meine Mutter jetzt zu uns gezogen ist. Ich habe einen Job, der mich für 72 Stunden am Tag begeistert. Also da komme ich einfach gar nicht mit längs, das alles zu machen. Und wenn man das vor Augen hat, ja, ich habe eine hohe Energie. Ja, ich bin eigentlich Zeit meines Lebens immer doppeltes Tempo gelaufen. Ich habe duales Studium gemacht. Ich habe dann während des Arbeitens weiter studiert, weil ich dachte, es kann auch noch nicht alles gewesen sein. Ich habe auch parallel promoviert. Jetzt habe ich Geschäftsführung und Kinder. Das ist irgendwie auch so ein bisschen das Doppelte. Also, aber es war für mich etwas, wo ich gelernt habe, wenn du diese Energie mit Begeisterung nährst, befeuerst, das ist wie Sauerstoff. Das ist ein Brandbeschleuniger. Und dann kriegst du wahnsinnig viel gelöst. Und vielleicht ist das auch meine Superpower, begeistert Menschen mitzunehmen, weil ich davon überzeugt bin, das Richtige zu tun und weil ich alle Bausätze, die wir brauchen, wie einen ITler und Kinder, ich habe die zu Hause und ich sehe, was man damit machen kann.
Da kommen wir gleich nochmal dazu, was ihr bei der Hackerschool genau tut und wie ihr das macht. Wann hattest du dann selbst das erste Mal mit IT-Themen zu tun?
Jetzt kommt der Jingle für die Waldorfschule. Hey, wir haben in der 7. Klasse mit Turbo Pascal programmiert. Ja, und ich hatte natürlich auch einen großen Bruder und der war auch die ganze Zeit am Rumfrickeln und Schrauben und so weiter. Mir hat das damals Spaß gemacht. Das war für mich sowas wie, ja, nett. Kann man sicher was mit anstellen. Den ganz richtigen Zugang zu der Magie dieses ganzen Themenfeldes habe ich tatsächlich über meinen Mann kennengelernt, von dem ich in größter Bewunderung sagen kann, der wird nie erwachsen, der spielt nur anders. Und dieses Dauerspielen hat auch so seine Momente, wo man denkt, oh nee, jetzt ist auch gut. Aber das ist einfach toll, weil es das Leben anders macht. Und das prägt mich seitdem.
Also so dieses spielerische Element auch. Du hast auch ganz am Anfang heute gesagt, du hast dich entschieden, nicht erwachsen zu werden. Ist das so ein bisschen dieses, auch vielleicht den Job und die Arbeit ein Stück weit auch leichter zu nehmen, wenn man es so ein bisschen wie ein Spiel begreift?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, was wir als Deutsche so als Exportschlager haben, ist die German Angst. Und warum immer alles nicht geht und wenn doch, wer schuld ist. Und wenn man davon mal abstrahiert und sich wirklich einfach mal vor Augen führt, wie wahnsinnig gut es uns hier geht, bei allen Herausforderungen, die wir haben, und ich hasse Bürokratie, aber wir jammern hier auf einem Niveau, um das uns 80% der Weltbevölkerung Minimum beneiden. Und da wirklich reinzugucken, ich habe für mich gelernt, wenn ich mir eine Sache so angucke, mit dem Filter oder den Brillen, was könnte daran interessant sein? Du findest bei jeder Sache und du findest bei jedem Menschen irgendeinen Teil, wo du sagst, da ist Menschlichkeit, da kriegst du ein Connect hin. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann geht es viel einfacher und es macht doch einfach mehr Spaß und vielleicht geht es auch dadurch einfacher.
Also die Perspektive auf Arbeit und auf Aufgaben, die vor einem liegen. Wie hast du eigentlich so deinen eigenen Weg in die Arbeitswelt gefunden?
Oh, der war anders als geplant. Ich wollte eigentlich Geige studieren. Ich war auch jetzt nicht ganz untalentiert. Ich hatte auch mehrere Jahre in meiner Jugend, wo ich auch wirklich viele Stunden am Tag gespielt habe. Und ich dachte, mega, das mache ich. Ich gehe als Jungstudentin nach Lübeck, kam dann von diesem Vorspielen zurück, erfuhr, dass mein Vater schwer krank war und dass ich doch lieber was Sinnvolleres machen sollte, hatte dann auch noch einen Autounfall, wo ich mir einen Halswirbel zerlegt habe. Und deswegen, egal, long story short, das Geigending war dann irgendwann vom Tisch zu meinem großen Kummer. Und dann hatten wir, das war irgendwas im September, und dann ging es darum zu sagen, ja und jetzt? Und finde mal im September für den nächsten Oktober noch so einen richtig geilen Ausbildungsplatz, irgendwas. Meine Mutter meinte so, hey, hier der Junge von der Nachbarin, der macht so ein Hamburger Modell und guck doch mal. Und haben wir auf die Liste der Firmen geguckt und war Langnese dabei und sagt, ja, Eis mochtest du doch auch immer gerne. Ja, das war so mein strukturierter Weg in den Arbeitsmarkt. Dann habe ich dann eine duale Ausbildung gemacht, also BWL. Die hatten in jedem Büro eine Mustertruhe stehen. Das hat meiner Figur jetzt nicht unbedingt im klassischen Sinne gut getan, aber es war sehr lecker. So habe ich meinen Weg in die Arbeitswelt gefunden. Also es war auch immer irgendwie süß.
Also warst ja in einem Konzern, kann man sagen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, so die letzte Generation hat unsere Generation ja auch das mitgegeben. So diese Sicherheit ist so wichtig. Und geh jetzt nicht unbedingt zu einem kleinen Startup, was morgen tot sein kann, sondern vielleicht ist da so ein Konzern auch gut. Also war das Thema Sicherheit auch in irgendeiner Form, hat das eine Rolle gespielt?
Ach, ich habe ja auch schon in meiner Konzernzeit das auch lustig mit kombinieren können, weil ich habe ja Ben & Jerry's dann in Deutschland eingeführt und da waren wir de facto so ein kleines irres Startup in der Schanze in einem Büro mit Kühen an den Wänden und einem fürchterlichen Auto, was ich fahren musste, so ein PT Cruiser. War schön gebrandet, aber 12 Züge wenden auf der Straße, da wird ein Trecker blass von Neid, sage ich dir. Aber losgelöst davon, Sicherheit. Ich habe Sicherheit eher aus dem Elternhaus noch mitgekriegt. Auch das ist Nachkriegsgeneration, da Mäuschen, mach was Vernünftiges, du weißt ja nie, und schlechte Zeiten, und jetzt finden wir raus, dass die schlechten Zeiten damals wahrscheinlich nah am Paradies dran waren. Mein Weg ist wahrscheinlich nicht ganz so heroisch, wie der von außen wirkt, von großen Konzernen, kleine Startup-Welt. Ich sage zwar jedem jungen Menschen, man sollte sich niemals auf einen Partner als Lebensversicherung einlassen. Es ist aber etwas, wo wir gemeinschaftlich, also Anja und ich sind seit über 20 Jahren zusammen. Wir sind mit gleichen Teilen in unsere Gemeinschaft reingegangen und haben auch gesagt, okay, wir entscheiden auch gemeinschaftlich über die zukünftigen Wege. Und wir haben dann tatsächlich gesagt, was machen wir? Ich habe hier die Möglichkeit, ich war 3 Jahre in Elternzeit, um meine Doktorarbeit zu machen. Wie wäre es denn, wenn wir das, was wir von uns her wissen, was gut ist, also IT und Kinder zusammenzubringen, ich könnte das ausprobieren. Damit sinkt aber mein Beitrag zum Haushaltseinkommen schon, und zwar auch leider deutlich, was mich auch immer wieder so ein bisschen stört. Aber und wir haben uns einfach darauf geeinigt, dass es okay ist. Ich habe die geilen Kontakte, ich besorge die Karma-Punkte, Anja muss halt ein bisschen mehr zum schnöden Mammon beitragen. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch aufgrund der Situation, dass ich dann halt bei meinem vorigen Arbeitgeber rausgegangen bin und das wieder so eine Zeit war, wo das auch, wie heißt das so schön, da gibt es so Kriegskassen und da werden auch Trennungsgespräche durchaus unterstützt. Ich bin recht weich gefallen, muss man sagen. Und ja, es ist natürlich etwas, was man immer im Blick behalten muss. Aber ich glaube, dass wenn irgendwann mal so dieses Ding mit dem Leben durch und so weiter, dass es dann ganz, ganz wichtig ist, auch begeistert darauf zurückblicken zu können, was man gemacht hat. Und Sicherheit gibt es nirgendwo. Ich glaube, wenn die mitten in Berlin Öl finden oder sowas, weiß man, ob sich jemand entscheidet, dass Deutschland doch schön für eine Invasion ist. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen bösartig formuliert, aber ich glaube, Sicherheit gibt es sowieso nicht. Und diesem Konstrukt nachzuhängen und dann auf den geilsten Job der Welt zu verzichten, niemals.
Ja, irgendwie möchte man das Gefühl der Sicherheit zumindest haben, so wie das Gefühl der Kontrolle schön wäre, da müssen wir uns nicht vertrauen. So, das erlebe ich so ein bisschen manchmal aus der alten Arbeitswelt heraus, aber es verändert sich ja auch gerade sehr stark. Du hast ja schon erzählt, Kinder und IT, wie kriegt man das zusammen? Dann gab es ja irgendwann auch 2013 oder 14 dann die Idee der Hacker School. Der Andreas war ja kürzlich ja auch schon zu Gast, also einer der Mitgründer oder Co-Gründer von der Ministry Group. Erzähl doch mal, wie habt ihr euch connected und kennengelernt?
Aha, der Andreas. Ja, auf Andreas bin ich tatsächlich gestoßen, als ich in meiner zweiten Elternzeit noch auf der Suche nach meinem Promotionsthema war, weil ich wusste, das wollte ich gerne machen. Ich war ja neugierig. Und dann hatte ich mich aber auch ehrenamtlich sehr stark engagiert im Bereich der Unterstützung von Geflüchteten und war dann über ein Netzwerk auf Andreas gestoßen, hatte ihn kennengelernt und dann schilderte er mir, was er mit der Hackerschool so vorhatte. Dass es da wohl die Möglichkeit gab, auch von der Unterstützung über den Integrationsfonds Hamburg. Und ja, ich war dann ganz offen und hatte gesagt, nee, so kann das gar nicht klappen, weil ich hatte mich halt sehr mit Lebensläufe in Unterkünften zu schreiben und so sehr engagiert. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich im Detail gesagt habe, aber ich war irgendwie dagegen. Und am nächsten Morgen oder ein paar Tage später, wir waren auch noch essen gewesen, so rief er dann an und sagte, ja, ob ich das denn nicht machen möchte. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Also es war halt auch tatsächlich in dem Moment die Überlegung, okay, ich gehe aus einem de facto unkündbaren Arbeitsverhältnis raus in ein Setting, wo ich weiß, das für 2 Jahre finanziert und muss ich mal zeigen, was ich kann. Aber mich hat das wahnsinnig gereizt und ich muss auch fairerweise sagen, Andreas und auch David und auch Tim, die kenne ich ja alle ganz gut. Ich hatte mit Andreas und David einiges zu tun. Das sind so coole Menschen und ich hatte einfach Lust. Und ja, warum nicht? Und so startet meine Geschichte bei der Hackerschool.
Ja, und für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, obwohl ihr ja nun schon wirklich echt gewachsen seid und mit vielen, vielen Unternehmen auch an vielen Schulen unterwegs seid, aber für die, die euch nicht kennen, vielleicht kannst du uns die Idee der Hackerschool mal erklären.
Also nicht nur für deine Tochter, sondern für alle?
Für alle.
Sehr gerne. Naja, wir wissen ja, dass wir auf einem Planet mit endlichen Ressourcen leben, auch wenn wir das insbesondere in der westlichen Welt nicht so gerne wahrhaben wollen. Aber ich glaube tatsächlich, man muss nicht immer alles neu erfinden, sondern man muss das, was da ist, einfach mal smart kombinieren. Und wenn ich halt meinen wundervollen Mann sehe, also ITler durch und durch, wird nicht erwachsen, spielt nur anders, pfeift sich gerne ab Mitternacht irgendwelche Hacking-Tutorials rein und so weiter, sehe ich auf der anderen Seite Kinder, die teilweise am Schulsystem verzweifeln, die überhaupt gar nicht wissen, wozu Lernen eigentlich ist. Also bei den 10 adverbialen Nebensätzen muss ich fairerweise sagen, da kam ich auch so ein bisschen ins Stocken. Das heißt bei uns dann Bulimie lernen und dann wieder auf dann was, was spannend ist. Aber das tatsächlich so zu kombinieren, ist die Idee, was da ist, sinnvoll anwendbar zu machen. Und ganz konkret heißt das bei uns, wir bauen Brücken zwischen ITlerInnen und Kids, dass die halt gemeinsam zusammen ein bisschen arbeiten können, programmieren, dass die Kinder verstehen, was das ist, nicht nur wischen von links nach rechts, sondern dass man kreativ Sachen bauen kann, dass man kollaborativ und kommunikativ zusammenarbeitet, dass man kritisch hinterfragt, ist das der beste Weg oder geht da vielleicht noch was? Und das sind die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Und unsere Idee ist, wir wollen, dass jedes Kind einmal programmiert hat, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Das haben mir die 3 Jungs mitgegeben. Und ich kann ja nur ganz oder gar nicht. Dann habe ich gesagt, gut, jedes Kind. Im Alter 11 bis 18 sind das so 6,5 Millionen in Deutschland. Wie wäre es dann, wenn wir einen Plan machen bis 2030, dass wir einen gesamten deutschen Jahrgang von 6-, 7- oder 8-KlässlerInnen erreichen? Das sind 750.000. Dann holen wir noch 50.000 übermessen. Und wir wissen, wenn wir mit 5 Kindern programmieren, macht eins weiter, also bräuchten wir noch 200.000 außerschulische Kurse. Wer macht mit? Und wir haben jetzt die Situation, wir haben so tolle Bewerbung und so großartige Zugänge im Team, dass wir mittlerweile wirklich, wirklich schon quasi sieben müssen. Also ich kann im Moment, habe ich nicht die Mittel, um alle coolen Menschen einzustellen, aber es wächst in einem Tempo. Letztes Jahr haben wir 18.000 Kinder erreicht, dieses Jahr wollen wir 50.000 erreichen und das ist zum Greifen nah. Wir haben es gut durchgeplant und macht wahnsinnig Spaß.
Würdest du sagen, eigentlich wäre das auch Aufgabe der Schule? Eigentlich? Oder kann die Schule das gar nicht leisten? Also was ist überhaupt die Rolle der Schule so in dieser neuen Welt?
Was ist Wahrheit? Also das ist jetzt eine sehr große Frage. Wäre es Aufgabe der Schule oder auch von Politik, ein Setting zu schaffen, wo junge Menschen für Zukunftsfähigkeiten begeistert sind, ja, wäre schon ganz geil. Auf der anderen Seite, wir haben ein Schulsystem, was ich sage das immer ganz gerne, ist in Preußen entwickelt worden, um die Kinder von den Feldern zu holen. In meinem Freundeskreis sind sehr wenig Kinder, die auf Feldern arbeiten, also Mission accomplished. Auf der anderen Seite sind wir auch wahnsinnig gut darin zu fordern. Und ich kenne wundervolle SchulleiterInnen, Lehrkräfte, die wirklich ihr Äußerstes geben. Und ich kenne auch ganz viele pomadige Eltern, die sagen, hier, ich stelle dir das Kind auf den Hof, mach was draus. Mein Vater sagte mal, das Konzentrationsbewusstsein oder die Konzentrationsfähigkeit eines Kindes wird auf dem Wickeltisch angelegt und im Kinderwagen. Da, wo die Kinder das erste Mal Augenkontakt halten. Wo sind die Augen von jungen Eltern? Die sind auf dem Handy, die sind nicht beim Kind. Das, was wir in den Schulen abgeben, das haben wir so bestellt, das müssen wir jetzt so essen. Es ist unser Beitrag als Eltern, die Schulen zu unterstützen, dass die mittlerweile grundlegende Erziehungsaufgaben übernehmen müssen, weil wir das vorher nicht hinkriegen. Und von daher, ja, wäre vielleicht geil, wenn man es in der Schule hinkriegt. Ja, wäre auch toll, wenn wir seitens der Politik genug Gelder haben und ich nicht noch parallel sehen muss, wo ich die 2,5 Millionen für dieses Jahr herkriege. Auf der anderen Seite sind wir alle mündige Menschen und ich bin am Ende meines Lebens dafür verantwortlich, dass ich sag mal, in Frieden abtreten kann, wie auch immer, ich bin nicht sehr religiös, aber wirklich den Unterschied zu machen und meinen Kindern vorzuleben, dass es der größte Gefallen ist, den sie sich selber tun können, sich so abzuskillen oder einfach so eine Freude am Lernen zu entwickeln, dass sie sich aussuchen können, was sie beruflich machen, weil ich glaube, das Leben ist viel zu kurz für einen Scheißjob. Und 8 Stunden am Tag irgendwas arbeiten zu müssen, damit es die Miete bezahlt. Oh mein Gott, was für ein... Nein, das wäre doch entsetzlich. Und das wirklich zu machen, ja, vielleicht ist es nicht unsere Aufgabe, aber sie liegt da rum, sie wartet auf uns und wir machen das jetzt. Und ganz ehrlich, selbst wenn es nicht meine Aufgabe wäre, ich würde mich trotzdem umreißen.
Und dann sehe ich wieder so viele Unternehmen, die Workshops machen, um den Purpose irgendwie zu definieren. Was denkst du darüber?
Die sollen einfach mit uns zusammenarbeiten. Die können sich die Kosten für den Workshop sparen und dann haben sie was davon. Also sagen wir so, es ist bei uns natürlich einfach. Wir sind ja so ein Purpose-Unternehmen. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es einfach noch eine Zeit braucht, dieses Umdenken wirklich in die Kappe zu kriegen. Weil, weißt du, ich habe unsere Narrative ein bisschen angepasst. Das war letztes Jahr böser, als ich das gemacht habe. Wenn ich einfach sage, erinnert ihr euch noch an das Klatschen für die Pflegekräfte während Corona von den Balkonen? Ja? Lang nicht mehr so geschämt, denn hört auf, uns so zu behandeln. Weil es ist toll, dass wir immer wieder hören, dass wir großartig sind. Wir finden uns auch ganz cool, muss man schon zugeben. Aber davon kann ich keine Gehälter bezahlen und damit kann ich die Welt nicht ändern. Und wenn wir das wirklich hinkriegen von, ja, wir wollen Corporate Volunteering, dann plant das drumherum, dass die Leute das machen können. Und wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, es gibt auch viele andere tolle weitere Unternehmen, aber wenn du Skill-Based Corporate Volunteering anbietest und wir unseren Fokus darauf haben, das ganze Geraffel drumherum wegzumachen, dass die Leute wirklich mit einer Stunde, guck dir die Kurse an, eine Stunde, komm bitte ins Onboarding, wir hatten über 40.000 Kinder bei uns, da können wir manche Frage beantworten, dass sie dann zwei Vormittage mit Kindern arbeiten können. So sauber kriegst du das nie durch. Und du kannst es im ESG-Report nutzen, du kannst es im Employer-Branding nutzen, du kannst es einfach dafür nutzen, den Teich, in dem alle fischen, größer zu machen. Entschuldigung. Und jetzt brauchen wir einfach diesen Schritt vom Erkenntnisproblem zum Umsetzungsproblem. Einfach mal machen und dann sind wir einen riesigen Schritt weiter.
Ja, ihr arbeitet mit mehreren hundert Unternehmen zusammen. Wie fängt man da an, wenn man jetzt vielleicht auch zuhört? Mag ja durchaus auch ein paar geben, die sagen, Mensch, das wäre vielleicht auch mal was für unser Unternehmen.
Wir brauchen jede Hand und wir können aus jedem Euro leuchtende Kinderaugen machen. Den Jingle soll ich auch immer noch mit sagen. Also wie fängt man an? Wir haben ja mittlerweile durchaus eine gewisse Sichtbarkeit und ich kriege auch zunehmend spannende Anfragen, wo ich dann hier und da mal vortanzen darf. Und die erstere Begeisterung, die ist ganz einfach. Also es wollen alle immer mitmachen und das ist auch okay. Und dann kommt der spannende Punkt, wie setze ich das um? Habe ich sowas wie einen Pro-Bono-Code, auf den ich die Aktivitäten buchen kann? Das heißt, dass eben halt das wirklich eine Arbeitszeit-Äquivalent ist und nicht irgendwo negativ im Bonus aufschlägt. Dann geht es darum, das kostet mich schon Geld. Das muss ich auch mal durchrechnen. Aber das sollte ich eh, wenn ich irgendwas auf die Fahne schreibe. Will ich das wirklich? Und dann geht es auch tatsächlich um die praktische Umsetzung. Committe ich mich zu irgendwas? Weil ich könnte ja auch irgendwie anders. Und wir versuchen das tatsächlich so zu machen, dass wir sagen, ESG-Partnerschaften. Wir wollen vorplanen und wir wollen groß werden. Ihr wollt was umsetzen. Wenn ich in der Lage sein möchte, im Dezember jeden Tag 10 Schulklassen zu erreichen, es sind sehr viele Kinder, brauche ich sehr viele ITlerInnen. Und ich kann nicht Ende November bei euch anrufen und sagen, habt ihr noch mal 2? Sondern wir machen einen Plan, wir professionalisieren das in der Zusammenarbeit. Ihr sagt mir, wollt ihr Platinpartner sein und 5.000 Kinder mit uns im Jahr erreichen? Okay, wie verteilen wir die übers Jahr? Und dann machen wir einen Soll-Ist-Abgleich, wie in jeder normalen Lieferzusammenarbeit. Und dann geht das schon. Nur, dass wir halt ein bisschen die Welt retten wollen und ihr auch. Und dann kriegen wir das halt zusammen hin. Und das ist etwas, wir kriegen immer mehr Zuspruch. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Weltretten und Strategie und Kultur, das wird vom operativen Geschäft zum Frühstück verspachtelt. Trotzdem muss man dranbleiben, hilft ja nichts. Und das mit einer wirklichen Wertschätzung auf Augenhöhe zu machen, ja, daran arbeiten wir.
Und seid auch im Kontakt mit der Politik. Der Bundespräsident war auch schon zu Gast.
Oh, yes.
Ja. Was sagt denn der dazu? Ist das ganze Thema Hacking, Digital, also hat er dazu eine Meinung?
Ja, klar, sonst wäre, also den, du kriegst den nicht unfreiwillig auf Termine, wo der nicht hin will. Aber was ganz, ganz toll an dem Termin war, ist, dass ich seine wunderbare Frau kennenlernen durfte. Und ja, am 20. werden wir ja auch tatsächlich zu unserem Geburtstag, werden wir ja dann 10 Jahre alt. Aber seine Frau, Elke Bühnenbender, hat und die Schirmherrschaft für die Hackerschool übernommen.
Ja, super, toll.
Ja, ich bin super stolz. Sie ist eine der großartigsten Frauen, die ich kenne. Und da tatsächlich als Commitment zu stehen, digitale Bildung für Integration, für Inklusion, da ist sie ganz vorne mit dabei. Und ja, ich bin gespannt und ich hoffe, dass er auch mal wieder vorbeikommt. Aber sonst treffe ich auch seine Frau, das ist auch cool.
Ich erlebe ja leider oft auch so einen Pessimismus oder so eine skeptische Haltung, was so die Digitalisierung angeht oder technologische Entwicklung. Auch jetzt KI reden wir gerade ganz viel. Was passiert wohl, wenn die KI uns die Jobs wegnimmt? Ne? Du kennst diese ganzen Berichterstattung auch. Wir beide sind jetzt Optimisten. Und dafür willst du auch Leute anstecken und begeistern. Wie gelingt euch das?
Also man kann einen ganz einfachen Ansatz wählen. Ändert es denn was, wenn ich Angst habe oder dagegen bin? Nein, also können wir den Teil direkt rauslassen. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass alles, was in der KI passiert, gut und richtig ist. Und es ist hochgradig problematisch, dass wir es nicht schaffen, das Skillset, was es braucht, um damit mündig umzugehen, schnell genug aufzubauen. Insbesondere marginalisierte Gruppen finden ja in der KI de facto nicht statt. Die ganzen generischen Codes werden von weißen Männern zwischen 20 und 40 entwickelt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt auch tatsächlich noch unter Einbezug von KI. Das ist für so als, ich sag mal, Frau über 40 durchaus etwas, wo man sagt, na, da sollten wir was tun. Ich bin davon überzeugt, dass egal, ob mir persönlich etwas liegt oder nicht, ich nach der kurzen Einschätzung, macht es Sinn, dagegen zu sein oder nicht, tatsächlich die Prüfung vornehmen sollte, was braucht es denn, dass ich dort mündig mitspielen kann? Und was kann ich tun, um zum Beispiel junge Menschen dafür zu begeistern? Und ja, es muss nicht jeder eine Hackerschool gründen, das ist auch ganz schön aufregend, aber was kann ich als Mutter machen? Was kann ich als Vater machen? Was kann ich als Eltern, was kann ich als Lehrkräfte machen? Und solche Details wie Lehrkräfte sind interessiert und zeigen auch, dass sie selber nicht alles perfekt wissen, sondern dass sie sich in neue Bereiche einarbeiten. Oder Väter schnappen sich bei irgendeiner Reparaturarbeit nicht sofort automatisch den Sohn, sondern auch mal die Tochter. Oder Mütter unterlassen solche blöden Sprüche wie auch Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, zu ihren Töchtern. Es gibt so viele Sachen, wo man wirklich sagen muss, was kann ich denn beitragen und wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und in dem Moment, wo man sich mit etwas oder jemandem beschäftigt, verliert die Sache ihre Angst. Auch damals in der Zeit, als die vielen Geflüchteten zu uns gekommen sind. Ich habe nahezu nie jemanden negativ über Geflüchtete per se sprechen hören, der in diesem Bereich engagiert war. Und wir hatten einen wundervollen Syrer mit seinem Sohn, der hat 3-4 Jahre hier gewohnt. Jetzt haben sie das Haus meiner Mutter. Wir waren gestern noch zum Frühstücken da. Und das ist einfach was. Wenn man vor etwas Angst hat, sollte man sich das unbedingt näher angucken. Erstens ist es seltenst so gruselig, wie man sich das vorgestellt hat. Und man kann lernen, damit umzugehen. Und vielleicht ist es sogar ganz schön gut. Und ich finde, das alleine in Argumentation ist ein absolutes Plädoyer für vielleicht auch zuerst Zweckoptimismus, aber erstmal eine positive Grundhaltung, sich mit allem zu beschäftigen, was da kommt.
Man hat immer Angst vor dem Unbekannten, ne?
Ja, also kennenlernen.
Ja. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, 65% der Grundschulkinder werden in Berufen arbeiten, die wir noch gar nicht kennen. Das entstammt, glaube ich, einer Studie.
Ja.
Was bedeutet das denn für uns Eltern vielleicht auch?
Ich glaube, dass wir sehr gut gucken sollten, was wir unseren Kindern in den Kopf schippen. Stichwort 10 adverbiale Nebensätze, wobei die disse ich einfach immer gerne, weil ich sie so geil finde. Das bedeutet doch für uns, dass wir erstens zusehen müssen, dass wir unsere Kinder darin bestätigen und bestärken, die 21st Century Skills zu lernen, nämlich Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und am besten noch ein positives Fehler-Mindset. Und dass wir, und das glaube ich, ist noch viel schwieriger, akzeptieren müssen, dass unsere Kinder vielleicht manches, was uns gute Dienste geleistet hat, heute eben nicht mehr in dem Umfang brauchen. Ich bin trotzdem dafür, dass jedes Kind noch lernt, mit der Hand zu schreiben, um eine Handschrift auszuprägen, weil ich meine, verstanden zu haben, dass auch die Ausprägung der Sequenzialität im Gehirn maßgeblich von der Handschrift und der Reihenfolge mitbestimmt wird. Aber wirklich zu sagen, braucht es alles, was wir hatten? Brauchst du 2 Fremdsprachen im Abitur? Hey, warum ist die 2. Fremdsprache nicht Python? Ist doch auch so eine Art Fremdsprache, oder? Und einfach mal anders zu denken und wirklich zu gucken, dass wir Eltern nach wie vor in der Verantwortung sind. Es ist nicht so, Kinder in der Schule abgeben und kleine, fertig berufliche Erwachsene kommen da raus, sondern wirklich für die Kinder da zu sein, mit ihnen auch im Zweifelsfall lernen zu lernen oder zu üben, dafür zu begeistern und auch wirklich diese Perfektion des Erwachsenen. Wir sind nicht perfekt. Und wenn Kinder sehen, dass wir genauso lernen müssen, sollen, wollen, wie auch immer, wie unsere Kids, ich glaube, dann haben wir eine ganz andere Grundhaltung, um da wirklich nach vorne zu gehen.
Man könnte ja eigentlich auch gleich so ein Reverse-Mentoring-Programm draus machen, dass die Kinder nochmal den erfahrenen Managern und Expertinnen in den Unternehmen was beibringen. Denn Kinder haben ja nun auch ein paar Dinge, die wir Erwachsene manchmal verloren haben, nämlich dieses Neugierigsein, dieses total im Moment sein, sich nicht drum kümmern, was übermorgen ist. Also mach doch mal so ein Reverse-Mentoring-Programm, so ein Hackathon.
Es ist tatsächlich Teil unserer DNA, was wir machen. Also ein bisschen spielerischer. Ja. Und ich möchte auch, dass die Unternehmen sich engagieren, ohne dass sie sagen, kriege ich 3 Kilo zurück, wenn ich 2,5 gegeben habe. Unsere Kurse sind unterteilt in den Teil, quasi in den ersten Bereich mit We Inspire, also wir geben dir was und wir begeistern dich auf Augenhöhe, und Inspire Me, weil wir öffnen den Raum und bringen es dann wieder zusammen. Und was da rauskommt, was die Kinder daraus machen, wenn man den Mut hat, sie einfach mal spielen zu lassen oder auch zu sagen, boah, keine Ahnung, wie können wir denn mal rausfinden, wie wir am besten danach suchen? Und dann lernen die Kinder, die ersten 5 Minuten googeln, sind nur dazu da, um den richtigen Suchbegriff zu finden. Das ist, also ich behaupte, dass die ITlerInnen und die Unternehmen aus unseren Kursen genauso viel mitnehmen wie die Kids, weil sie lernen zielgruppenadäquate Kommunikation, eigentlich alles auch, was du für einen Product Owner brauchst. Auf den Punkt begeistern, auch wenn die Gegenseite erstmal mit du kannst mir gar nichts anfängt. Und sie lernen Kreativität, sie lernen Wertschätzung und sie lernen verstehen, dass in den Schulen im Vergleich zu uns damals sich sehr, sehr, sehr wenig geändert hat. Und das alles zusammengenommen, wir sehen, wie krass die Kids lernen. Die Kids sehen, wir sind noch nicht tot und haben auch 2, 3 gute Sachen in petto. Und das wirklich als gegenseitige Wertschätzung und Austausch zu nehmen, das zelebrieren wir mit Begeisterung.
Ja, und gefeiert wird jetzt auch dann zum Geburtstag 10 Jahre. Was würdest du denn sagen, wie gelingt es euch auch gut zusammenzuarbeiten? Also wie würdest du auch eure Kultur vielleicht beschreiben? Ihr habt jetzt ein starkes Ziel, ja, einen starken Purpose. Das bringt viele Leute auch zu euch, die intrinsisch an diesem Ziel mitarbeiten wollen. Aber wie organisiert ihr euch dann? Wie schafft ihr es, dass das alles gut zusammenfunzt?
Das ist ein Arsch voll Arbeit. Nee, also es ist eine sehr, sehr lohnende Investition. Wir haben tatsächlich ein Team, was mittlerweile mit Herausforderungen, aber begeistert zusammenarbeitet. Wir haben im letzten Jahr erstmalig Führungs- oder Leadership-Ebenen eingeführt, einfach weil ich kann keine 60 Leute führen. Wie soll denn das gehen? Aber tatsächlich die Teamleads, großartige Menschen, die wirklich richtig, richtig heiß brennen. Wir sehen zu, dass wir das, was wir tun, allen Leuten auch im Team zugänglich machen. Auch wie funktioniert das wirklich mit wir inspirieren, wir werden aber auch begeistert. Über welche Hebel können wir insbesondere leuchtende Kinderaugen wirklich provozieren, beeinflussen? Was müssen wir dabei tun? Und die Wertschätzung wirklich zu sagen, wir wollen, auch wenn wir ganz, ganz verteilt in Deutschland sitzen, eng zusammenarbeiten. Wie starten wir zusammen in der Woche? Wir haben einen Heartbeat bei der Hacker School mit institutionalisiert, dass quasi alle Jurfixes liegen nach Möglichkeit am Montag. Team-Meeting ist am Mittwoch. Freitag ist nach Möglichkeit komplett meetingfrei, dass man irgendwo überhaupt noch Slots findet. Wir treffen uns 3-mal im Jahr alle in Hamburg, und da tatsächlich wirklich zu sehen, dass wir das Menschliche in den Vordergrund stellen, weil egal, wo es immer mal hakt, dass man als ganzer Mensch zur Arbeit kommen kann, wird sehr, sehr gewertschätzt, und dass wir immer gucken, dass Menschen auf den Bereichen arbeiten, wo sie richtig Bock drauf haben. Das ist auch etwas, ja, wir shiften öfter mal Rollen hin und her, oder wir bauen überhaupt, wir haben jetzt angefangen, rollenbasiert und spannungsbasiert zu arbeiten, wirklich zu gucken mit holokratischen Elementen, wo kann das noch rangedockt werden oder wie baut man das zusammen. Das ist ein steter Aushandlungsprozess, aber es ist auch einer, der unheimlich bereichernd ist, weil wirklich so, stell dir vor, du kannst wirklich fast den ganzen Tag auf deinen Stärken arbeiten. Das ist unglaublich begeisternd. Und ja, wir nähern uns an und es geht Schritt für Schritt weiter.
Wenn man begeistert ist, also mir geht es ja auch so, das ist ja auch ein Privileg gewissermaßen. Ich darf diesen Podcast machen, bin dann hier noch unterwegs, da noch unterwegs, bin auch noch in der Festanstellung. Ich habe auch Themen, an denen ich gerne arbeite. Und dann vergeht die Zeit. Das heißt, die Uhr tickt und tickt und tickt. Wie schaffst du es da vielleicht auch mal, einen Punkt zu finden und Nein zu sagen und abzuschalten, oder brauchst du es vielleicht gar nicht so sehr?
Also, lass mich mal so rum anfangen. Ich versuche immer 100% in dem Moment zu sein, wo ich bin. Und sei es, ich übe mit meiner Tochter Lesen oder schriftliches Subtrahieren über, wie auch immer, Entbündelungsverfahren, habe ich noch nie gehört, aber geht auch. Oder was auch immer es ist, 100% zu versuchen, in dem Moment zu sein. Und dieses Konstrukt der Reue, ich sollte eigentlich was anderes machen, vergiss es, das bringt nichts. Dann ist ja der Moment auch noch kaputt und hinterher hast du den Ärger. Also, da tatsächlich wirklich drin zu sein, das ist für mich ganz entscheidend. Was ich für die Hackerschool will und was ich auch als Feedback bekommen habe, was das wirklich der Core Value ist hinsichtlich Zeit, ist Flexibilität. Einfach wirklich zu sagen, ich kann es mir bauen, wie ich will. Wir haben offiziell 40, also wir haben eine Vollzeit ist bei uns 40 Stunden die Woche. Es kann jeder sagen, wie viel er arbeiten möchte. Dann passt sich halt, dass wir haben noch ein Einheitsgehalt, das passt sich dann halt natürlich an. Aber da wirklich zu sagen, welche Stundenzahl im Schnitt passt zu dir, das kann frei gewählt werden. Und wir haben auch jetzt schon Konstrukte, wenn du eine 4-Tage-Woche möchtest, und ziehst eben halt Montag bis Donnerstag durch, im Zweifelsfall auch mit den notwendigen Stunden, fein, dann tu das. Was wir halt eben nicht gut machen können, ist, da wir auch im Bereich unterwegs sind, ich muss ja jeden Euro fundraisen, und einfach mal sagen, so, wir haben entschieden, also wir erhöhen einfach mal 20% alle Gehälter. Das ist halt durchaus problematisch. Und wir sehen auch, dass einfach die Notwendigkeit ist ja da. Also wir machen das ja nicht, wir gucken mal, wann wir fertig sein wollen, sondern wir haben auch zur Unterstützung der Demokratie richtig Druck, dass wir schnell arbeiten. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir Kids zeigen, sie können gestalten und sie brauchen nicht sauer auf alle zu sein, sie sollen es einfach machen. Denn das ist so wichtig, um demokratisches Gedankengut auch zu fördern. Deswegen, wir wollen richtig reinhauen. Und bis 2030 die Millionen, das wird kein Spaziergang, das wird ein richtig heißer Ritt. Von daher, ich bin davon überzeugt, wenn du die Freiheit hast oder die Flexibilität, dir deinen Arbeitsplatz so zu gestalten, wie du es möchtest und es dir so einzuteilen, dass es mit deiner Lebenswirklichkeit passt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, als zu sagen, wir müssen das jetzt irgendwie auf 4 Tage runterknüppeln. Ja, wenn man möchte, fein. Und ansonsten bauen wir uns die Jobs einfach so, dass wir halt auch in unserer Arbeitszeit so viel geilen Scheiß machen können, dass das auch schon anteilig Freizeitelemente beinhaltet.
Aber hast du so Momente, wo du komplett abschaltest? Ich meine, wir sind beide Eltern, ne? Wenn man mit den Kids ist, dann ist man mit den Kids. Aber trotzdem, wenn man begeistert an einer Sache dran ist und was aufbaut, schwebt das immer so im Hinterkopf bei dir? Oder bist du komplett auch mal raus?
Nö, es schwebt nicht im Hinterkopf, es ist immer voll auf der Platte. Also ich weiß ja auch gar nicht, ob dieses Work-Life-Balance wirklich ein geiles Konstrukt ist oder ob nicht eher dieses Work-Life-Blending das ist, was zumindest für mich funktioniert. Weil es geht einander. Ich meine, mein Mann ist auch Gesellschafter bei der Hackerschool. Wir haben, also natürlich haben wir das Thema. Wir diskutieren neue Ideen durch, welche KI wir jetzt auch in der Hackerschool nutzen, ob wir jetzt gucken, auf was bei Google rauskommt oder wie wir... Es dreht sich immer auch mit um das Thema. Und wir hatten jetzt Samstag gerade kinderfrei. Da war Laurie auf dem Geburtstag und Tim, ich glaube, erst beim Sport und dann beim Eislaufen. Und wir haben gesagt, yes, dann können wir in Ruhe mal ein paar Sachen wegarbeiten. Es ist tatsächlich, nein, es ist nie weg. Genau wie meine Kinder nie weg sein werden. Es ist immer präsent. Und aufgrund dieser großen Begeisterung und auch des Anspruches oder wirklich das als Chance zu sehen, das so ineinander zu denken, das ist für mich ganz eng verwoben. Und nein, ich glaube, wirklich, wirklich abschalten in dem Sinne mache ich, glaube ich, nie. Aber im Moment zu sein mit den Kindern, das schon.
Muss man vielleicht eher, wenn der Job nicht so erfüllend ist, muss man dann eher abschalten?
Ich kenne das nicht so gut. Deswegen kann ich jetzt so ein bisschen wie ein Blinder über Farben reden, aber wahrscheinlich schon. Wenn du halt nicht das tust, wofür du brennst, musst du halt irgendwann Brennmaterial nachholen. Aber dadurch, dass es sich bei mir so ein bisschen auch eine Art Perpetuum mobile Gedanken, so wie ich das bei Lukas, dem Lokomotivführer, mal verstanden habe, das bestärkt sich ja gegenseitig selbst. Und von daher, nö. Also ich glaube tatsächlich, dieses Blending und die Begeisterung wirklich durchzutragen, das ist das, was für mich funktioniert und ich würde es wirklich nicht anders haben wollen.
Cool. Also wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, also schaut euch das mal an, Hackerschool. Wenn man jetzt vielleicht auch auf Seiten der Schule arbeitet, Schulleiter ist, Schulleiterin und das jetzt hier gehört hat, wie geht man denn am besten vor?
Oh, man meldet sich sofort bei uns, bitte. Hintergrund ist, wir haben es erstmalig in der Geschichte der Hackerschool geschafft, dass wir im Moment sogar ein paar mehr ITlerInnen haben, als wir Schulen ranschaffen können. Wir mussten es noch nie vorher machen. Wir hatten mehr als genug Schulen, die einfach so kamen. Und jetzt haben wir das auch durch Kooperation mit Universitäten und ESG und so weiter so gut gemacht, dass wir richtig viele ITlerInnen haben. Und bitte Schulen, meldet euch bei uns. Es ist für Schulen kostenfrei. Es ist immer die Idee, dass wir mit einer ganzen Klasse oder auch gerne mit einem ganzen Jahrgang arbeiten, über ein paar Tage gestreckt. dass wir das Ausweichverhalten von Mädchen und sozioökonomisch benachteiligten Kindern vermeiden können. Also einfach Kontakt aufnehmen. Wir haben auf der Website direkt das Portal mit: Kennst du uns schon und willst nur einen Termin? Oder komm doch gerne in unsere Fragestunde, 20 Minuten für Lehrkräfte. Was wollt ihr wissen? Also wirklich herzlich willkommen. Wir können innerhalb von recht kurzer Zeit Kurse möglich machen. Und die finden ja auch so statt, dass die Kinder ganz normal in den Schulen sind. Wir schalten uns virtuell dazu. Also ist nicht wahnsinnig aufregend, lässt sich einfach umsetzen und zeigt Kindern einfach Zukunft.
Also meldet euch da mal. Ich finde es auch eine super Idee und wünsche euch dementsprechend weiterhin viel Erfolg, dass ihr noch viel erreichen könnt, viele Leute begeistern könnt und nicht nur die Kids, sondern auch die Erwachsenen natürlich bestenfalls. Denn darüber haben wir heute auch gesprochen. Auch die Eltern müssen da mit ran, weil wir Eltern schimpfen ja gerne über die Schule oder das Schulsystem oder was auch immer. Aber wir haben auch viel mehr Möglichkeiten, da positiv mit ranzugehen. Und wenn man es heute gehört hat, da vielleicht auch einfach mal einen Kontakt herzustellen. In diesem Sinne, schön, dass du da warst, Julia.
Super gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
Bis bald. Ciao.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Checkt auf jeden Fall mal das LinkedIn-Profil von Julia und die Website von der Hackerschool. Und vielleicht gibt es ja auch noch für euch eine Möglichkeit, da mit reinzugehen, da zu unterstützen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache. Das lohnt sich. Und ich packe euch in die Shownotes natürlich auch noch meine Webseite. Also kommt vorbei, schreibt mir dort euer Feedback. Bucht mich als Keynote-Speaker oder Moderator für eure Veranstaltung. Oder schreibt mir auch gerne mal, wenn ihr in diesen Podcast kommen wollt. Vielleicht ist das ja mal eine interessante Story. So viel erstmal für den Moment. Ich schicke euch schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.